D-Radio Wissen. Eine Stunde Liebe.
Inga Hinnenkamp ist hier. Schönen guten Abend. Sommerpause kann jeder, aber Sommer ohne Sex und ohne Liebe, nee, das geht ja nicht. Und deshalb haben wir uns gedacht, wir liefern euch nochmal ein Feuerwerk an Höhepunkten aus den vergangenen Wochen. Eine Stunde Liebe ist heute also mehr denn je eine Stunde purer Sex, pure Leidenschaft und 60 Minuten Höhepunkt.
D-Radio Wissen.
BH auf die Bühne geworfen und ab mit in den Tourbus. Mitte Juni ging es hier in eine Stunde Liebe um Groupies. Unter anderem waren da die Gipsschwestern Thema. Das sind zwei Mädels, die haben über Jahre eine anständige Sammlung an Penisabdrücken gesammelt. Penisabdrücke von erigierten Popstar-Pimmeln. Und wer wie was genau, dazu jetzt mehr.
Was die beiden da machen, finde ich sowohl künstlerisch als auch soziologisch höchst anerkennenswert. Soziologisch gesehen ist es ein Hammer. Die Leute errichten Denkmäler zu Ehren von Kriegshelden, aber sie errichten Denkmäler aus den essentiellen Teilen der Stars. Überhaupt mangelt es der Popmusik an einem gesunden Sinn für Humor. All diese Leute nehmen sich selbst so ernst, sie sollten auch mal über sich selbst lachen. Die Gipsschwestern können dabei weiterhelfen. Sage nicht ich, das sagt Frank Zappa über Cynthia und Deanne. Zwei offenbar pummelige kleine Mädchen, die als Plastercasters bzw. als Gipsschwestern in die Popgeschichte eingegangen sind. Warum? Weil sie Rockgrößen eingeblasen haben, im richtigen Augenblick einen Abdruck vom Gemächt genommen haben und dieses Negativ dann nochmal ausgegossen haben, sodass sie jetzt eine anständige Sammlung von Rockstar-Penisfiguren angesammelt haben. Wie kann man sich das vorstellen? Die beiden Mädels haben den Jungs aufgelauert. Die eine hat sich dann oral an die Arbeit gemacht und die andere hat Alginat angerührt. Das ist das, womit Zahnärzte normalerweise ihre Abdrücke machen. Erzählung zufolge lag die Schwierigkeit wohl vor allem darin, dass der Typ auch während des Abdrucks standhaft bleiben musste und man musste offenbar vorher auch unbedingt die Schamhaare einfetten, damit die hinterher nicht hängen bleiben. Und bei Jimi Hendrix hat Zweiteres wohl irgendwie nicht so gut funktioniert und es gab ein ziemliches Gefrickel, um den Herren komplett wieder aus dieser Form zu kriegen. Kiss haben diesen beiden Girls übrigens auch mal einen Song gewidmet, obwohl Kiss nie einen Abdruck haben machen lassen. Die anderen Exponate, die sind immer mal wieder irgendwo auf dieser Welt in Museen zu sehen. Falls euch das interessiert, dann checkt mal cynthiaplastercaster.com. Da gibt es mehr Details zu dieser höchst absurden, aber wie ich finde auch sehr, sehr lustigen Geschichte und auch Infos darüber, wann die Penisstatuen mal wieder ausgestellt werden.
Wie denken denn eigentlich Rockstars über Groupies? Auch darum ging es in der Sendung. Paul Miles hat ein Buch dazu geschrieben, das heißt Sextipps von Rockstars. Und das basiert auf Interviews mit 23 Rockstars. Da kommen unter anderem so Menschen wie Lemmy von Motorhead und auch einer von den Scorpions zu Wort. Also Jungs, die da jahrzehntelange Berufserfahrung haben. Und was die über Groupies denken, das haben wir euch nochmal neu vertont. Das hört ihr jetzt.
Ich hatte nie Groupies, die zu einem Problem wurden. Der Grund sind die zwei Ds, Diplomatie und Diskretion. Ich erkläre den Mädchen meine Situation und was sie von mir erwarten können. Ich bin total offen und ehrlich und deshalb werden sie nicht zu Psychopathen.
Das Beste an Groupies ist ihr Walk of Shame. Man sitzt vorne im Bus und einer der Band ist hinten im Bus zugange. Dann ist es an der Zeit loszufahren und dieses Mädchen kommt von hinten und versucht, ihre zerzauste Erscheinung in Ordnung zu bringen und auszusehen, als ob rein gar nichts passiert sei. Wir sitzen alle vorne und sie geht vorbei und gibt sich große Mühe, so auszusehen, als wäre nichts gelaufen und als sei sie nicht eins von diesen Mädchen. Wir lächeln alle und sind höflich, und dann schließt sich die Bustür hinter ihr und wir fangen alle an zu lachen. Wir sehen den Gang entlang und da kommt er von hinten und sagt, riecht an meinem Finger. Sowas sorgt für Gelächter.
Begehrt zu werden ist ein großartiges Gefühl. Das ist was Grundlegendes. Man will Zuneigung, man will, dass sich jemand um einen kümmert, man will jemand, der einen liebt und möchte glauben, dass man wichtig ist. Das ist ein großartiges Gefühl und eine Möglichkeit, die Groupie-Welt beiden Seiten eröffnet. Als Fan begehrt zu werden und als Objekt der Bewunderung andererseits begehrt zu werden. Das ist so eine Art Tauschhandel. Man könnte es so betrachten, dass die Band Sex will und dafür den Zugang zu dieser coolen Welt bietet, an der die Groupies interessiert sind.
Das Beste ist, dass es sie überall auf der Welt gibt. Überall auf der ganzen Welt. Es ist großartig für Musiker, Groupies zu haben. Das Groupie ist der beste Freund des Musikers. Das Schlimmste sind die Anrufe.
Und die Jungs haben in den Interviews auch erzählt, was Frauen denn eigentlich mitbringen sollten, um Groupie zu werden.
Direkter Blickkontakt auf jeden Fall. Und sei verdammt nochmal nicht schüchtern. Ich hasse schüchterne Mädchen.
Zuerst einmal sollte sie heiß sein. Das ist schon mal die Grundlage. Sie sollte nicht zu verzweifelt aussehen, sondern muss selbstbewusst wirken.
Normalerweise warten sie einfach. Man lädt die Sachen aus und sieht, wie sie einfach da rumhängen. Die stehen halt da.
Trios sind perfekt. Eine kann man abschleppen und die anderen können dann den restlichen Abend darüber reden, was für eine Schlampe sie ist.
Sie sollte nur die Aufmerksamkeit von demjenigen erregen, von dem sie etwas will. Zum Rest der Band und zur Crew kann sie nett sein, nachdem sie ihren Star an der Tasche hat und nach hinten eingeladen wurde.
Ich will meinen Star hieß die Sendung über Groupies und die könnt ihr euch nochmal anhören, komplett im Podcast oder auch als Audiostream auf deradiowissen.de. Kann man in zwei Menschen gleichzeitig verliebt sein? So richtig? Darum ging es in eine Stunde Liebe Ende Mai. Till Opitz hat für diese Sendung unter anderem Anna getroffen. Anna heißt eigentlich anders, wollte aber nicht namentlich im Radio genannt werden. Trotzdem war sie so lieb, hat uns ihre Geschichte erzählt. Und zwar, wie sie die Frau in einer Dreierbeziehung wurde. Und wir haben diese Geschichte dann nochmal von unseren Kollegen hier neu einsprechen lassen.
Letztes Jahr habe ich Anna, Anfang 30 aus Köln, einen alten Freund wieder getroffen. Wir kennen uns seit fast 20 Jahren. Viele, viele Partys, Sommer am Baggersee, Kickerabende, Konzertbesuche, Streetballturniere, was man halt so macht als Teenie. Passiert ist aber nie was zwischen uns. Er war einfach nur einer der Jungs aus der Clique. Ich hatte meinen festen Freund, er ab und zu einen Flirt. Und trotzdem gibt es unendlich viele und lustige Geschichten, die uns verbinden. Und eben die alte Heimat in Süddeutschland, wo er noch immer lebte. Und genau da wollte es der Zufall, dass wir uns nach 20 Jahren wieder begegnen. Und dass wir uns ineinander verlieben. Alle paar Wochen besuchten wir uns, gingen aus wie in alten Zeiten, tanzten, lachten und alberten rum. Immer wieder wurden wir von wildfremden Leuten angequatscht, wie lange wir beide eigentlich zusammen sind, was für ein cooles Paar wir doch sind und was das eigentlich zwischen uns ist. Wahrscheinlich haben wir auch ein seltsames Bild damals abgegeben, völlig vertraut und trotzdem frisch verliebt. Wir selbst haben es nie ausgesprochen, was wir sind, aber wir haben gemeinsame Reisen geplant, haben an einen Umzug in eine gemeinsame Stadt gedacht und verbrachten jedes mögliche Wochenende zusammen. Dazwischen SMS, Fotos und endlose Telefonate. Nach 3 Monaten kam plötzlich eine andere Frau in unsere schöne rosarote Welt. Das war F. Er hat sie zufällig kennengelernt, über eine App, die er eigentlich nur zum Chatten mit seiner Familie im Ausland benutzt hat. Das hat er zumindest gesagt. Er meinte, da ist irgendwas, warum ich mich zu ihr hingezogen fühle. Ich kann nicht aufhören, mit ihr zu schreiben. Und so doof das jetzt klingt, aber ich muss sie einmal kurz treffen, um zu checken, was das ist. Das andere mit dir will ich aber nicht aufgeben. Ja, und irgendwie hat er es auch geschafft, dass ich mich darauf eingelassen habe. Und aus dem Treffen mit ihr wurde nicht nur eins, sondern 2, 3, 4 und so ging es weiter. Vielleicht, weil wir eigentlich alte Freunde waren und uns ewig kannten, hat er mir auch immer von diesen Treffen mit ihr erzählt und jede meiner Fragen beantwortet. Er hat nie gelogen, ich hatte also nie das Gefühl, betrogen zu werden. Er hat gesagt, er brauche noch etwas Zeit, sich zu entscheiden. Eigentlich will er sie ja gar nicht. Sie sei nicht sein Typ. Das, was wir haben, sei doch sowas ganz Besonderes. Wir hätten doch so viele gemeinsame Pläne. Er wisse selbst nicht, warum er sie überhaupt noch treffe. Irgendwie fühle er sich aber auch zu ihr hingezogen, da sie die gleichen Wurzeln habe wie er. Beide haben nämlich türkischen Background und deshalb fühlt er sich auch eben mit ihr so vertraut. Er konnte oder wollte sich einfach nicht entscheiden. Mit einer klaren Ansage hätte ich viel besser umgehen können. Ein Sorry, da gibt es leider wen anderen, das geht nicht mehr mit uns, wäre für mich leichter gewesen. In der Hoffnung, dass am Ende alles gut für uns ausgeht, habe ich mich aber von seinen Gefühlsbewegungen mit hin und her reißen lassen. Von betrunkenen Anrufen in der Nacht, wie sehr er mich vermisse, ständig an mich denke, immer wieder meine Fotos anschaue, dass er gerade den größten Fehler seines Lebens mache, bis zu 3 Tagen Funkstille. Oder 4 Wochen lang, alles dabei. Ja, und als er dann an einem Wochenende in Köln anfing, mit ihr zu schreiben und zu telefonieren, während ich im Raum war, sie wusste übrigens nie, dass es mich gibt, bin ich endlich wach geworden. Mir wurde damals klar, wenn er sich nicht entscheiden kann, dann ist das auch eine Entscheidung. auch wenn ich es ihm wahrscheinlich sehr leicht gemacht habe, aber am Ende habe ich Tschüss gesagt, auch zu unserer Freundschaft. So gesehen habe ich die Entscheidung getroffen und das war richtig.
Verliebt in zwei hieß die Sendung, in der es darum geht, ob man in zwei Menschen gleichzeitig verliebt sein kann und wie man aus so einer Nummer möglicherweise wieder herauskommt, ohne dabei großen Schaden anzurichten.
Ich finde es halt wichtig, dass auch wenn ich zum Beispiel nicht jetzt eine Ehe mit jemandem eingehen will, dass ich trotzdem die Möglichkeit habe, dies zu machen.
Ich selber bin weder Heiratsmensch noch wirklich Beziehungsmensch. Und selbst bei Beziehungen bin ich nicht dafür, dass man exklusiv sein sollte. Aber darum geht es ja gar nicht. Es geht ja darum, dass ein Recht auch für alle da sein sollte.
Ich kann jetzt natürlich noch nicht sagen, ob ich heiraten will. Aber dass ich die Option habe, dass ich es machen kann, das finde ich schon wichtig. Weil es ist halt was. Ich meine, jetzt schwule Partnerschaften, das ist ja nicht gleichgestellt mit einer Ehe. Und Ehe bringt ja auch sowas wie Steuervorteile, bringt auch sowas wie einen gewissen... Ich sag mal, das ist was Besonderes, in der Ehe zu sein. Und das kann man so als Schwuler dann jetzt nicht. Also zumindest nicht in Deutschland.
Also ich bin jetzt noch nicht ganz im heiratsfähigen Alter und ich habe auch irgendwie keinen besonderen jungen Mann, den ich irgendwie heiraten will. Aber ich würde schon irgendwie gern wenigstens so vom Start das Gefühl haben, du kannst heiraten, Vincent, und das ist kein Problem. Und irgendwann kannst du es halt auch machen, wenn du Bock hast.
Ich war auch zum Beispiel auf meiner ersten schwulen Hochzeit letztes Jahr. Und das war schon so, also man hat auch gemerkt, das ist halt im Standesamt, klar. Dass so die Formulierung, ja, jetzt leben sie in einer eingetragenen Partnerschaft, das war schon komisch. Also man hat schon gedacht, es ist schon nochmal was anderes. Auch für die Standesbeamtin, auch wenn sie das nicht diskriminierend gemeint hat. Man hat gemerkt, ja, okay, gut, das ist schon so ein komischer, umständlicher Begriff. Und warum wird überhaupt unterschieden? Ich sage nur, sie dürfen sich küssen, glaube ich. Also man hat halt schon gemerkt, dass es nicht alltäglich für sie war. Sie darf halt nicht Ehe sagen, sondern muss halt sagen, eingetragene Lebenspartnerschaft, so. Das macht schon einen Unterschied.
Ich glaube, das ist für alle Menschen anders, aber im Endeffekt denke ich, dass viele das schon als Ziel haben und damit auch glücklich werden wollen. Und ich finde, das ist einfach ein wichtiger Schritt, den man dann auch gehen möchte, egal ob hetero oder homo. Mir geht es auf jeden Fall darum, die Wahl zu haben, weil es wichtig ist, selber entscheiden zu dürfen und nicht irgendwie von irgendwem eingeschränkt zu sein.
Per Volksentscheid zur Ehe für alle. Das vermeintlich konservative Irland hat Europa und die Welt Ende Mai ordentlich aufgerüttelt, ordentlich durchgeschüttelt und ist mit gutem Vorbild vorangegangen. Grund genug für Till und für mich, mal zu gucken, wie die Situation weltweit für gleichgeschlechtliche Ehen aussieht. Und es war auch der Anlass, sich im schwul-lesbischen Jugendzentrum Anyway in Köln umzuhören, wie die in Deutschland geführte Debatte denn eigentlich dort aufgenommen wird.
Diese Argumente, die genannt werden, diskriminieren halt nicht nur Homosexuelle, sondern auch Menschen mit Behinderungen, Menschen, die biologisch auch keine Kinder kriegen können, vielleicht auch Menschen, die gar nicht in der Ehe leben, weil dann gesagt wird, Ehe ist das Optimum. Und das finde ich halt schon echt schade, dass da irgendwie Menschen sich zweitklassig fühlen müssen, weil sie keine Kinder kriegen können. Also klar, Kinder sind wichtig, Nachwuchs ist wichtig, aber es geht ja nicht nur darum zu produzieren, wir sind ja keine Gebärmaschinen, sondern es gibt ja genauso gut viele Kinder, die in Heim leben und sich eine glückliche Familie wünschen würden. Und es gibt total viele homosexuelle Paare oder generell Paare, die halt auf biologischem Weg keine Kinder kriegen können, die sich super um die kümmern können, und das finde ich auch wichtig.
Also ich finde es auf jeden Fall wichtig, dass es nochmal diskutiert wird in den deutschen Medien. Das ist auch teilweise passiert, als während des Wahlkampfs Angela Merkel halt auf die Frage beantwortet hat, wie sie zu den Homo-Ehen steht, und dann sagte, sie hätte ein schlechtes Bauchgefühl oder so dazu. Aber ich finde es wichtig, dass jetzt auch nochmal Druck von den Medien kommt, weil das war davor nicht so. Das habe ich nicht so wahrgenommen, dass sie Druck auf die Regierung in irgendeiner Weise gemacht haben. Ich fand es auch richtig schade, dass die Koalition, die dann eingegangen ist mit der SPD, dass die sich nicht aktiv dafür eingesetzt haben, Homorechte weiter zu stärken, obwohl das auch in ihren Wahlkampf vorkam. Die haben es dann einfach so unter den Tisch geschoben.
Ja, die Debatte verfolge ich natürlich auch irgendwo von innen, weil ich selber in der SPD bin. Und ich muss sagen, es ist so ein bisschen unverschämt. Also, dass die Union dagegen ist, ist irgendwo klar, aber dass dann meine eigene Partei sich hinstellt und gar nicht mal sagt, wir wollen das gerne und wir können nicht, sondern unklare Antworten gibt, schwammige Sachen, und dann vertut sich das Justizministerium irgendwie und alle sind sich gar nicht bewusst, was sie machen wollen, und verdecken das möglich, und dann wird zu einem Minderheitenthema erklärt, was nicht so wichtig sein soll, obwohl man gerade vor allem in den sozialen Netzwerken sieht, dass es anscheinend auch andere Leute außer Schwule interessiert. Also ich fühle mich so ein bisschen verarscht, um das auf Deutsch zu sagen.
Bei einer Ehe geht es nicht um Fortpflanzung. Ich meine, es geht bei einer Ehe darum, dass man Verantwortung füreinander übernimmt und vielleicht sogar auch, dass man sich liebt. es kann mir jetzt niemand sagen, also nicht mal Heteros können mir doch jetzt sagen, ja, ich heirate meine Freundin, weil ich mit ihr Kinder kriegen will. Ich meine, das war, nein, man heiratet sich doch, weil man sich mag und weil man sich, weil man zusammenleben will und weil man Verantwortung füreinander übernehmen will. Ich meine, ich würde jetzt auch nicht sagen, irgendwie, dann kann ich auch gleich allen unfruchtbaren Menschen die Ehe verbieten. Und ich meine, dann kann ich auch irgendwie, wenn mit 60 jemand nochmal heiraten möchte, dann kann ich auch sagen, nö, ihr könnt keine Kinder mehr kriegen, ihr heiratet nicht mehr. Ich glaube, das ist etwas, das kann man nicht aufhalten. Ich meine, das ist sowas wie, also so Ende des 19. Jahrhunderts sind auf einmal Frauen auf die Straßen gegangen und haben gesagt, wir wollen jetzt endlich wählen dürfen. Und die Leute haben damals gesagt, ah, oh, das macht die Familien kaputt, das bringt doch nichts. Und was haben wir? Es gibt heute so fast kein Land mehr, in dem Frauen nicht wählen dürfen. Und ich glaube, das ist einfach etwas, das kann man nicht aufhalten. Ich meine, Menschenrechte sind nicht etwas, das man so je nach Belieben so verteilen kann, sondern das ist etwas, das sich durchsetzt und das kommen wird. Aber es wäre halt schöner, wenn es jetzt schnell kommt, als wenn es in 100 Jahren erst kommt.
Ich glaube auch, dass die Mehrheit, wenn hier jetzt ein Votum sein würde, sagen würde, ja, eigentlich ist das ja okay. Also, beziehungsweise, wenn die Leute keine Arschlöcher sind, weil im Grunde genommen betrifft es sie ja nicht, wenn sie nicht in eine Homo-Ehe eintreten wollen.
Homosexualität 1+1 gleich Ehe, so hieß die Sendung damals und ihr könnt sie euch auch nochmal komplett anhören im Podcast und als Audiostream auf deradiowissen.de.
Weil die Menschen sind auch anders, ne? Geht auch abends hier anders zugänge?
Ja, auf jeden Fall, würde ich sagen. Also wir kommen aus einer ganz kleinen Stadt und hier ist alles viel offener, auch gerade was Homosexualität betrifft und so.
Auch da muss man nur mal ins Berg hingehen, das reicht schon. Da gibt es so einiges, was ziemlich abgeht. So. Selbst wenn man hetero ist, kommt man dahin, feiert und man sieht dann schon abgefahrene Sachen da. Ist krass.
Berlin kann nicht nur wahnsinnig hip, Berlin ist auch ganz weit vorne, was Sex angeht. Die Sexhauptstadt Berlin sei es, munkelt man. Ja, arm, aber sexy und so. Und offenbar auch ganz schön verrucht, beziehungsweise ganz schön liberal, kommt auf die Sichtweise an. Till Opitz und Hanna Ender haben eine kleine Recherchereise unternommen, sind nach Berlin gefahren und dort in einschlägige Clubs und Läden gegangen. Unter anderem war Till in einem Fetisch-Store und zwar in der Butcherei Lindinger.
Hallo, ich bin der Marc Lindinger. Ich habe Modedesign studiert und richtig klassisch eine Schneiderlehre gemacht. Bin dann nach Berlin gekommen und habe mich dann auch kurze Zeit später schon selbstständig gemacht mit meinem eigenen Laden.
Ihr habt hier wirklich alles, was man zum Spielen, was man als Hauptstädter oder Hauptstädterin zum Spielen so braucht. Hier zum Beispiel direkt neben dem Eingang gibt es verschiedene Masken, wunderschön gearbeitet, aus hier zum Beispiel eine aus hellem Leder, dann in der Mitte zugebunden über Schnüre, man hat eigentlich nur eine Öffnung für Nase und Augen. Was ist das für ein Fetisch, diese Maskengeschichte?
Also die Masken sind meistens zum Verstecken des Gesichts, dass es ein anonymer Sex ist quasi. Oder eben auch zur Atemkontrolle.
Ihr habt unglaublich viele Sachen hier aus Leder. Macht ihr das alles selber?
Das wird alles von uns von Hand hergestellt und auf Maß gemacht oder auf Custom Design.
Jetzt haben wir hier auf der einen Seite gibt es sehr viel Kleider, Lederhosen, dann gibt es aber auch Lederwesten und dann gibt es hier sowas, das sieht ein bisschen aus wie ein Dirndl aus Leder. Was ist das?
Ja, das ist quasi eine bayerische Trachtenhose aufs Moderne übersetzt. Die kannst du auch zum Oktoberfest tragen. Können wir die auch auf Maß machen.
Was würdest du mir überhaupt empfehlen, wenn du mich jetzt so als Typ siehst? Was würdest du mir empfehlen? Was soll ich mir zulegen?
Ich glaube, du bräuchtest was Sportives. Also wir haben hier auch tolle Kettenhemden aus Edelstahl oder so ein Sportoutfit. Mit einer kurzen Sporthose oder Latex, könnte ich mir auch sehr gut an dir vorstellen.
Was ist so das, was am meisten nachgefragt wird? Was kaufen die meisten Leute?
Also am besten verkaufen wir Uniformen. Also wir haben Stiefelhosen, Motorradhosen und entsprechende Jacken und Westen dazu. Und als nächstes würde ich dann sagen Harnisse. Harnisse sind im Prinzip aus diesem Gladiatoren-Thema entwickelt.
So eine Art Brustgurt?
Genau, ja, so männlich kerniger. Kann man auch gut anpacken beim Ficken dann.
Okay, zum Festhalten. Jetzt gibt es hier in der Mitte des Raums einen großen, ich würde mal sagen, Arztschrank mit ganz viel, darf ich das anfassen?
Ja.
Mit ganz viel Metall. Hier gibt es zum Beispiel eine lange Metallkette, sieht ein bisschen aus, ja, wie eine Hundekette, nur eben Metall. Dann gibt es hier ganz viele Kugeln. Was sind das hier für Sachen?
Also diese Kette ist eine Edelstahlkette, die keine Kanten hat und die führen sich die Herren hinten ein und dann kann man die so ganz langsam rausziehen und es ist halt ein tolles Gefühl von innen und von außen, ja.
Lass uns mal in den hinteren Verkaufsraum gehen. Man kann hier noch in eine Abteilung, die nennt sich Rubber und Latex. Da sieht man jetzt unglaublich viele verschiedene Produkte. Also nochmal Masken aus Latex. Dann gibt es jede Menge Gummistiefel, würde ich sagen. Was hat es mit den Gummistiefeln auf sich?
Also das soll zum Material passen natürlich. Also Latex mit Lederstiefeln geht natürlich auch, aber es sieht halt nicht so toll aus, weil alles glänzt und dann nicht dazu passen würde.
Das heißt, das gehört zum Outfit dazu. Dann haben wir hier so, ja, wie so Sporthosen, die sind aber eben auch aus Gummi und auch hier diese, ja, Muscle-Shirts sind das, glaube ich. Auch die sind komplett aus Gummi, gibt es in den unterschiedlichsten Farben, rot, blau, schwarz. Was macht das Besondere aus, dass man schwitzt darunter?
Also das, um das Schwitzen geht es für manche Fetischisten schon. Das ist quasi, dass man tropft und schwitzt und nass ist. Aber es ist für viele einfach dieses Gefühl von diesem korsagenartigen, komprimierten Gefühl und dass es wie eine zweite Haut ist, aber trotzdem glänzt und warm wird und man hat eine zweite Haut, aber es ist nicht die eigene Haut und das ist vielleicht dieses indifferente Gefühl.
Das indifferente Gefühl einer zweiten Haut, das macht unter anderem den Fetischlatex aus, sagt Marc, Besitzer eines Fetischladens in Berlin-Schöneberg.
Großartig, Latex könnte er sich also sehr gut an Till vorstellen. Hanna Ender und Till Opitz waren in Berlin unterwegs und haben dort die Sexszene aus gecheckt. Unter anderem war Hanna eine Nacht im KitKat Club. Ist ein berüchtigter Laden, wo man sein Bier trinkt und sich neben einem jemand einen runterholt oder eine Frau leckt. Und was Hanna da sonst noch alles so erlebt hat, das hört ihr, wenn ihr euch die komplette Sendung anhört. Sexhauptstadt Berlin heißt die Folge. Hier in Eine Stunde Liebe geht es ja ganz oft um Alternativen zur klassischen Ehe. Wir reden darüber, dass wir aus biologischer Perspektive gar nicht für lebenslange Monogamie gemacht sind. Wir sprechen über alternative Lebens- und Liebeskonzepte. Und doch gibt es ja auch bei vielen die Sehnsucht nach Heimat, nach Hafen, nach diesem einen Menschen, der einen komplett so annimmt, wie man ist. Deshalb haben wir in der Vergangenheit ganz oft die Rückmeldung bekommen, mach doch mal was über glückliche alte Beziehungen. Und dann habe ich Ilse, Heinz und Gerlinde getroffen. Ilse und Heinz sind über 50 Jahre verheiratet. Gerlinde war 49 Jahre glücklich verheiratet, bevor ihr Mann verstarb. Ich habe die drei gefragt, was ist Liebe eigentlich für einen, wenn man so viel Lebenserfahrung und so viel Liebeserfahrung hat?
Liebe ist Vertrauen, sich aufeinander verlassen können und den anderen Menschen einfach ganz bejahen.
Was ist Liebe? Eigentlich sich vollkommen auf einen Menschen einlassen.
Vertrauen ist wichtig, Respekt und sehr wichtig finde ich Zärtlichkeit.
Natürlich gibt es das, dieser Blitz und so weiter. Aber wenn darauf alleine alles sich stützt, das ist, kann nicht gut gehen. Also das hält nicht stand. Denn die Bewährungsproben, die jede Verbindung, jede Beziehung erfordert, die sind ja doch so im Leben, in der langen Lebenszeit, dass da manche Probe ist und manche Bewährungsprobe. Und wenn das nur so ein Blitz war, dann hält das nicht, meines Erachtens. Das ist so meine Meinung, nicht? Und es ist ja auch so, die wahre Liebe, die muss ja alles, was mit dem anderen passiert, auch wenn negative Dinge kommen, muss alles akzeptieren und damit da bereit sein, das zu tragen, nicht? Und wenn sie so einen Blitz erlebt haben und das ist der die Prinzessin für sie oder der Prinz umgekehrt, dann verblasst das, dann verblasst der Schein und dann wird es kritisch.
Diese große Liebe oder sowas, die hält sich wohl, wie man so annimmt, nicht über ein ganzes Leben. Es ist nachher, man kann sich auf den anderen verlassen und ein Zusammengehörigkeitsgefühl, wie es manchmal in Familien ja auch ist, ne? Mit Eltern und Kindern oder so. Man gehört eben zusammen. Und da kann irgendwie, man ärgert sich mal irgendwie und will mal in eine andere Richtung. Aber irgendwie klappt das dann irgendwie, dass man doch wieder zusammenkommt.
Und großes Thema, wenn es um Trennungen geht, ist ja immer die Körperlichkeit, der Sex, die Zärtlichkeit. Welche Rolle spielt Körperlichkeit eigentlich noch in einer Jahrzehnte überdauernden Beziehung?
Sehr wichtig, aber auch das ist an die Jahre gebunden, würde ich mal sagen. Ja. Und das ist auch gut so. Das ist auch gut so. Wenn ich jetzt, was man unter Sexualität versteht, ist natürlich klar, durch meine Krankheiten war das von einem bestimmten Zeitpunkt ab, aber sehr spät wurde es schwieriger, nicht? Und das ist klar, das muss man akzeptieren dann. Aber ich finde das auch gut, denn das muss nicht, wenn es in einer, sagen wir mal, in einer Ehe, die funktioniert, die gut ist, spielt das eigentlich nachher keine Rolle mehr. Am Anfang sehr wichtig, auch bis zum Mittelalter, würde ich mal sagen. Und dann Austausch von Zärtlichkeit, das ist natürlich was anderes. Das tun wir heute noch. Also, dass man sich mal lieb hält und so weiter. Nicht? Aber das hat dann seine Grenzen. Bedingt auch durch die körperliche Verfassung.
Er kann nicht mehr allein baden oder auch seine Krankheit. Diese Körperlichkeit irgendwie, die ist ja dadurch stärker. Man muss viel mehr mit dem anderen machen, irgendwie, was man normal in jungen Jahren nicht macht. Ne? Und dadurch wird das eigentlich intimer, das Verhältnis, ohne Sexualität. Ne?
Das ist das Interessante, wenigstens bei uns, wir können jetzt nur von uns sprechen, dass das auch das Schamgefühl, wie Sie sagen, dass man dann selbst sich schämen würde, sich in dem Zustand zu zeigen oder so, das ist bei mir überhaupt nicht vorhanden. Auch bei meiner Frau nicht. Und das ist natürlich schön, weil man dann also wirklich, denn es ist ja, sind ja dann Situationen, gerade bei manchen Krankheiten, da bleibt einem ja nichts anderes übrig, nicht? Da hat man keine Wahl. Und dann ist es gut, wenn man einen hat, wo man sagt, also auch da kannst du dich frei bewegen. Da brauchst du jetzt nicht, ich weiß was, für Angst zu haben oder so. Ne? Es ist also wichtig, dass dann jemand da ist, der das macht. Und dass ihr hört, wie meine Frau richtig sagt, im Letzten diese körperliche Nähe und so weiter, ist ja auch eine Art der Sexualität in anderer Form.
Ein rührendes Gespräch und ein toller Nachmittag war das mit Ilse, Heinz und Gerlinde. Everlasting Love hieß die Sendung. Das war eine Stunde Liebe mit der Sommerpausenausgabe in Form von 60 Minuten Höhepunkt. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Inga Hinnenkamp heiße ich. Bis bald. Tschüss.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Liebe.